Ich möchte, dass es keine Ressentiments mehr gegen Geflüchtete gibt, sondern gegen Superreiche. Ich meine, Maximilian Krah, das ist ja sozusagen auch einfach so eine Witzfigur eigentlich. Also das ist ja selbst unter rechtsradikalen Gesichtspunkten, würde ich ja sagen, wie kann der so ein Vorbild sein? Das ist auch eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die CDU, die ja wirklich diese schwarze Null gefeiert hat, wirklich wie so eine Ersatzreligion, dass ausgerechnet eine CDU-geführte Regierung die Schuldenbremse aussetzt und so ein Sondervermögen einrichtet, ist schon auch ein bisschen witzig. Also ich glaube, Robert Habeck beißt sich jeden Tag in sein Kissen und schreit, weil er hätte es natürlich am liebsten gemacht. Ist mir auch vollkommen egal, wie die CDU, wie schlecht es ihr damit geht. Und Friedrich Merz ist mir wirklich egal.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Das würden wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit.
Das haben sich jetzt. Es gibt eine absolute Mehrheit.
Ja moin, hier ist Jan Schippmann und ich begrüße euch zu einer brandneuen Folge von Absolute Mehrheit. Mein heutiger Gast ist Ines Schwertner. Sie ist Co-Parteichefin der Linken und hat den Laden in einem desolaten Zustand in der Dauerkrise übernommen und hat es dann zusammen mit Jan van Aken geschafft, tatsächlich das Ruder noch rumzureißen. Jetzt ist die Linke in Fraktionsstärke zurück im Bundestag und erreicht aktuell so viele junge Menschen wie keine andere Partei. Sie muss aber jetzt auch schauen, wie sie aus der Opposition heraus am besten Einfluss auf die Politik der Bundesregierung ausüben kann. Ich freue mich drauf, mit Ines Schwertner über ihre politischen Visionen zu sprechen und Spoiler Alert, was sie vorhat, ist nichts anderes als eine Systemrevolution. Ich bin gespannt, wir gehen rein. Herzlich willkommen, Ines Schwertner.
Hi.
Vor ziemlich genau einem Jahr waren Sie sehr beschäftigt. Und zwar haben Sie für die Linke fürs Europaparlament kandidiert. Und die Wahl ist für die Linke ziemlich in die Hose gegangen. Am Ende wurden es 2,7% und Sie sind nicht ins EU-Parlament eingezogen. Wie happy sind Sie heute, dass es damals nicht geklappt hat?
Also ich habe überhaupt nicht kommen sehen, dass wir jetzt hier zusammen sitzen würden nach einer Bundestagswahl und ich sitze im Bundestag. Insofern vor einem Jahr war ich schon ziemlich down, was das Wahlergebnis angeht. Aber wenn ich zurückblicke, was in einem Jahr passiert ist, bin ich natürlich total froh. Jetzt nicht wegen mir selber, sondern vor allem, wie die Partei sich entwickelt hat. Das war überhaupt nicht vorherzusehen und krasser Umschwung. Also ich bin froh, dass es am Ende so gelaufen ist, aber ich hätte es im Juni letzten Jahres nicht gedacht.
Es ist vor allem eine krasse Timeline, ne? Also nur 3,5 Monate später sind Sie auf dem Parteitag der Linken zur neuen Co-Chefin gewählt worden, zusammen mit Jan van Aken. Und das ist ziemlich bald nach der verlorenen Wahl gewesen. Haben Sie sich da gedacht, jetzt ist recht?
Ja, vor allem lagen dazwischen ja auch noch die ostdeutschen Landtagswahlen und die waren ja so richtig so der Tiefpunkt. Mhm. Also wo ich echt auch so gedacht habe, standen da in Brandenburg, in Potsdam und es war wirklich so, okay, alle haben den Niedergang der Partei vorhergesagt. Also ich glaube wirklich kein Journalist hat noch dran geglaubt und alle haben auch so von SPD und Grüne uns gesagt so, hey, wäre total cool, wenn es wieder klappt und so. Man wird die ganze Zeit mit Mitleid beschüttet und Jan und ich haben uns halt so vorgenommen, so okay, nee, wir strahlen jetzt Zuversicht und Optimismus aus. Wohl wissen, dass das jetzt nicht allein ausreichen wird, das auszustrahlen. Aber es hat auf jeden Fall eine Bewegung in der Partei gegeben. Und eben kurz danach, ab Oktober, ging es schon los, dass es in der Partei so Bewegung gab. Und dann eben ab Januar, nur 3 Monate später, war es auch so, dass es endlich in der Gesellschaft angekommen war. Und man das Gefühl hatte, so okay, krass, die Leute wollen auch eine starke Linke haben. Und eben Monate vorher hätte man gedacht, alle sagen, ja okay, das war's.
Und ich weiß noch, Jan van Aken saß Ende letzten Jahres hier auf dem Stuhl da und ich habe halt gefragt, wie viel Prozent stehen denn am Abend des 23. Februars über den Balken und er meinte so, ja doch, deutlich über 5%. Ja. Und ich so, deutlich? Und so, ja, wir müssten so eigentlich so 5, 6, 7% müssten wir eigentlich hinkriegen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob er da an der Stelle selber dran geglaubt hat, so. Aber im Endeffekt ist es dann knapp unter 9 geworden. So.
Ich wollte ihm ja zwischendurch verbieten, eine Zahl zu sagen, weil ich auch gedacht habe, Jan, auf gar keinen Fall. Aber er hat ja mal gesagt, er ist Naturwissenschaftler und das ist die Hälfte des möglichen Prozentsatzes. Also habe ich gedacht, okay, er wird irgendeine Grundlage haben. Ich war eher sicher, dass wir die 3 Direktmandate holen, habe immer gesagt, okay, das müssen wir hinkriegen, damit kommen wir auf jeden Fall in den Bundestag. Aber ja, dass es dann diese Dynamik gab und dass es am Ende ja sogar 8,8%. Unglaublich.
Die 3 Direktmandate sind ein gutes Stichwort, weil es sind mehr geworden. Und zwar unter anderem eins von Ihnen. In Berlin-Lichtenberg sind Sie direkt gewählte Abgeordnete für den Deutschen Bundestag geworden. Und das ist ein Wahlkreis für alle, die jetzt den Wahlkreis nicht unbedingt kennen. Das sind wahrscheinlich die meisten, die das jetzt gerade hören. Da sind Ihnen lange wenige Chancen eingeräumt worden, weil ihre Konkurrenz relativ prominent war. Und zwar ist das Beatrix von Storch von der AfD. Die lag auch in den Wahlkreisprognosen, also quasi, wo die Chancen ausgerechnet werden, wer den Wahlkreis holt, uneinholbar vorne. Und am Ende haben sie die ja ordentlich in den Sack gesteckt. So, also ich meine, im Endeffekt, wie viel Prozent sind es geworden? Über 30%?
Ja, über 30%. Und das Witzige war, dass auch der, also alle dachten, sie gewinnen. CDU hat gedacht, sie gewinnt. BSW hat gedacht, er gewinnt. AfD hat sowieso gedacht, sie gewinnen. Und ich dachte so, um Gottes Willen, jetzt gegen die drei. Und am Ende hat aber der CDU-Kandidat gesagt, die Linke ist hier reingegangen wie so ein Tsunami. Und ich glaube, das ist auch das, was das Gefühl war. Also wir waren mit hunderten Aktiven dort und haben gesagt, nee, Lichtenberg müssen wir verteidigen, weil eben Lichtenberg schon immer rot war, immer verteidigt wurde, vor allem von Gesine Lötsch vor mir, über 20 Jahre. Und deswegen war klar, die Hochburgen müssen wir halten, vor allem gegen die AfD, vor allem gegen Beatrix von Storch, die aus dem Westen kommt, aus dem Hochadel kommt, gegen Schwangerschaftsabbrüche ist. Also alles, was eigentlich überhaupt nicht geht in so einem Ostberliner Bezirk. Ja, und am Ende hat es geklappt.
War denn da wirklich auch das Hauptaugenmerk darauf, Beatrix von Storch die Stimmen spezifisch abzunehmen?
Einerseits ja. Also wir haben vor allem eben auch Grünen und SPD-Wählern gesagt, so ey, wir sind die einzige Partei, die eine Chance hat, gegen die AfD zu gewinnen. Deswegen haben wir, glaube ich, schon viele progressive Wähler davon überzeugt zu sagen, ey, Beatrix von Storch muss hier verhindert werden. Aber bei AfD-Hochburgen, Hohenschönhausen oder so, da hilft es natürlich nichts zu sagen, ich bin nicht Beatrix von Storch, sondern da hilft es zu sagen, die Brot- und Butter-Themen anzusprechen, Sozialsprechstunden. Ich habe halt Sozialsprechstunden angeboten, habe gesagt, ich deckle mein Gehalt, ich gebe dann die Hälfte meines Gehalts ab für Menschen in Notlagen. Und das hat bei vielen auch was bewirkt. Also ich glaube, diese Mischung aus Polarisierung gegen die AfD, diese Hochburg zu halten und Lichtenberg halt sozial zu erhalten und gleichzeitig aber auch ein konkretes Angebot zu machen und zu sagen, hey, die Linke macht anderes Politik als die anderen. Das hat hoffentlich auch viele Menschen überzeugt.
Wenn man sich nämlich mal die Wählerwanderung nach der Bundestagswahl anschaut, hat man gesehen, sie haben zwar von sehr vielen Parteien Stimmen gezogen, die AfD gehört aber nicht dazu. Also im Gegenteil, haben sie sogar noch ein paar Stimmen verloren. Können Sie den Kollegen und den Kolleginnen im ganzen Land vielleicht ein paar Tipps geben, wie das in Ihrem Fall funktioniert hat?
Ja, eben genau durch diese Mischung. Also wir haben halt gesagt, so wir gehen direkt auch in die Bezirke, wo es viele Nichtwählerinnen, Nichtwähler gibt, Leute gibt, die eigentlich total prekär leben und die von linker Politik profitieren würden. Da sind wir ganz spezifisch reingegangen, aber auch eben zu denjenigen, wo wir wussten, die müssen jetzt überzeugt werden von der Linken, eben als Alternative zur AfD. Und ich glaube, mit dieser Doppelstrategie kann man auch bundesweit ganz gut gewinnen, nämlich indem man einerseits sagt, es gibt ein großes linkes Milieu, aber das war vielleicht nicht so überzeugt von uns als Linkspartei. Und dann gibt es aber auch viele Menschen, die eigentlich von unserer Politik profitieren würden, aber die noch nicht konkret sehen, wie hilft ihnen die Linke eigentlich? Und man schafft es, beide gleichzeitig anzusprechen, davon bin ich fest überzeugt, indem man eben konkrete Hilfen anbietet und indem man eben auch sagt, wir sind die einzige Alternative zur AfD. Man kann es aber nicht so vor sich hertragen wie so eine Monstranz, wir sind die einzigen Antifaschistinnen, sondern man muss es halt zeigen durch ganz konkrete Politik, zum Beispiel linke Wirtschaftspolitik.
Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Maßnahme, die Sie uns mitgebracht haben, weil das hat in Teilen auch damit zu tun.
Die deutsche Wirtschaft wird zum wachsenden Problem. Jede Woche streichen große Konzerne Stellen. Von Wachstum fehlt jede Spur. Wir stehen bei der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa fast ganz hinten. Nur Estland liegt von den EU-Ländern noch hinter uns. Aber wie lässt sich der Abwärtstrend stoppen? Mit dem geplanten 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur hat die neue Regierung bereits einen ersten Schritt gemacht. Reicht das?
Wenn man an linke Politik denkt, dann denkt man nicht zuerst an Wirtschaftspolitik. Der Name Fabio De Masi wird den meisten noch was sagen. Der war lange in der Linken, hat sich 2021 zurückgezogen, sitzt mittlerweile fürs BSW im Europaparlament. Früher galt als der Finanzexperte der Linken und hat als Grund für seinen Rückzug unter anderem angegeben, dass sich kaum Menschen in Partei und Fraktion für ökonomische Debatten interessiert hätten. Weil es quasi niemand anderes gemacht hat, musste er an seine Belastungsgrenze gehen und hat sich quasi ausgebrannt. Haben Sie da mittlerweile mehr Leute, die sich um das Thema kümmern?
Ja, Gott sei Dank. Also Fabio war zwar wirklich ein guter Finanzexperte, aber er war eben nicht gut darin, mehr Leute um sich zu scharen, die das in der Linken interessiert. Das ist halt schade und ist auch ein bisschen symptomatisch für seine Partei, aber dabei belasse ich es jetzt einfach, weil ich stehe auch dafür, linke Wirtschaftspolitik zu machen, aber ich finde auch, dass es zum Profil einer linken Partei einfach grundsätzlich dazugehört, weil wir sagen zwar, wir wollen den Kapitalismus abschaffen, aber das heißt eigentlich, man muss Wirtschaftsexpertin und Wirtschaftsexperte sein, weil wir ja eben sagen, wir wollen die Wirtschaft umbauen. Das ist eines unserer größten Ziele, das wir als Partei überhaupt haben. Und wir sagen, wir kämpfen für die arbeitenden Menschen. Und das heißt, wir müssen uns organisieren am Arbeitsplatz. Das heißt, Arbeit und Wirtschaft sind eigentlich unsere Kernbereiche, in denen wir sehr stark sein müssen. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt wieder zu diesen Kernbereichen zurückgekommen sind, auch ohne Fabios große Predigten dazu. Weil die Frage ist ja nicht nur, gibt es eine Expertin, die das super gut kann, sondern ändern wir das wirklich, ändern wir ganz real was? Sind wir verankert bei den Menschen in den Betrieben, die das zum Beispiel erkämpfen müssten? Das ist viel, viel entscheidender, als einen Experten zu haben.
Sie wollen als Maßnahme den großen Wurfwagen in unsere Wirtschaftspolitik radikal ändern. Vielleicht mal ganz allgemein gesagt, was unterscheidet linke Wirtschaftspolitik von dem Ansatz, der aktuell gefahren wird?
Also ganz grundsätzlich, und das kann man auch an der Politik jetzt der neuen Bundesregierung ganz gut erkennen und erklären, ist, dass die grundsätzliche Politik jetzt, wie sie gerade existiert, vor allem Unternehmensgeschenke, Steuergeschenke sind für die großen Unternehmen. Das heißt, die Interessen von wenigen großen Unternehmen setzen sich meistens in so Koalitionsverträgen durch. Teilweise sieht man das sogar an Lobbyisten, die dann sogar in Regierungsämter kommen. Also Friedrich Merz ist eigentlich ein perfektes Beispiel, war vorher bei BlackRock, jetzt die neue Wirtschaftsministerin, war vorher Energielobbyistin. Und das heißt, man hat eigentlich so einen ständigen Austausch von wirtschaftlichen und politischen Eliten, die auch für eine relativ kleine Bevölkerungsgruppe Politik machen. Also im Grunde auch hier, selbst wenn die SPD da versucht, was nachzukorrigieren, aber im Grunde Politik für die oberen 10%, im Zweifel sogar für die oberen 1%, weil die Vermögen werden nicht angetastet. Und diejenigen, die den ganzen Mehrwert erwirtschaften, die wirklich zur Wirtschaftsleistung beitragen, die große Mehrheit, die bekommt nicht mehr. Im Zweifel bekommt sie sogar weniger, weil die Löhne stagnieren, weil die Preise steigen. Also das heißt, es wird Politik im Interesse der oberen 10% gemacht. Und wir als Linke sagen, wir wollen Politik und vor allem Wirtschaftspolitik im Interesse der 90% machen oder der 99%, um zu sagen, wir wollen, dass diejenigen, die wirklich mit ihrer Arbeit den Mehrwert erwirtschaften, auch etwas davon haben. Also höhere Löhne, mehr Mitbestimmung, dass sie wirklich diejenigen sind, die über ihre eigene Arbeitszeit oder über das, was sie produzieren, auch mitbestimmen können. Das ist eigentlich die wirtschaftliche Revolution da drin.
Ich glaube, Friedrich Merz wird dann sagen, ja, aber Annalena Baerbock hat sich ja auch jemand von Greenpeace in ihr Team geholt. Ist wahrscheinlich immer eine Frage, mit wem man sich, mit welchen Interessenvertretern man sich umgibt.
Das stimmt. Es gibt auch die etwas besseren Lobbyisten, würde ich sagen. Also das sind dann immer noch Interessensvertreter, aber die haben andere Interessen. Trotzdem hat Friedrich Merz insofern recht, als dass auch die Grünen nur Freunde aus einer relativ kleinen Clique von Menschen befördert haben. Ich finde
ich
natürlich
das jetzt
Greenpeace
in den Mund
besser.
Ich weiß nicht, ob das jemand gesagt hat.
Nee, aber ich finde das, darüber kann man ja sprechen und darüber kann man ja sagen. Also ist jetzt Greenpeace, finde ich, besser als BlackRock, so ganz grundsätzlich. Und trotzdem stimmt es natürlich, dass ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung eigentlich über die Politik und über das Wirtschaftssystem bestimmt.
Schauen wir mal auf die aktuelle Situation. Der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der, ich würde sagen, mit dem sind Sie in einigen Bereichen einer Meinung, hat geschrieben, die Einigung von Union und SPD auf ein Sondervermögen ist ein starkes Signal für Wirtschaft und Beschäftigte. Sehen Sie das auch als guten Move an?
Ja, ich kann das verstehen, dass das der DGB sagt, weil man ist ja nach 10, 15 Jahren, wo die Schuldenbremse zur obersten Religion erklärt wurde, man ist ja froh über alles. Also man ist ja über die 500 Milliarden schon mal froh.
Deswegen, das ist ein großer Wurf.
Kann ich das total verstehen und es ist auch eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die CDU, die ja wirklich diese schwarze Null gefeiert hat, wirklich wie so eine Ersatzreligion, dass ausgerechnet eine CDU-geführte Regierung die Schuldenbremse aussetzt und so ein Sondervermögen einrichtet, ist schon auch ein bisschen witzig.
Früher hat man gesagt, only Nixon can go to China.
Genau so ist es. Also ich glaube, Robert Habeck beißt sich jeden Tag in sein Kissen und schreit, weil er hat es natürlich am liebsten gemacht. Aber trotzdem muss man sagen, 500 Milliarden sind erstmal gut, sind aber gerechnet auf über 10 Jahre und sind eigentlich angesichts der Herausforderungen, Klimaschutz, Katastrophenschutz, angesichts des Rückstands, den wir haben in der Infrastruktur, immer noch zu wenig. Ich weiß, das klingt jetzt nach, ey, was willst du denn, 500 Milliarden? Aber allein die Bahn bräuchte über 100 Milliarden nur, also die Deutsche Bahn, nur um die Schienen instand zu halten. Da wird noch nichts besser, sondern einfach nur, um das so zu lassen, wie es jetzt ist und instand zu halten. Und daran sieht man schon, welche Summen es eigentlich bräuchte. Deswegen haben wir vor der Bundestagswahl gesagt, wir bräuchten mindestens 1 Billion. Klingt natürlich krass.
Also machen wir das Doppelte.
Einfach. Bedeutet aber das, was wir eigentlich de facto brauchen. Also auch das haben unabhängige Wirtschaftsinstitute gesagt. Also auch da nicht wir linken Radikalinskis, sondern wirklich für den Industrieumbau, alles für die Automobilindustrie, alles, was jetzt ansteht, Chemieindustrie, alles, was umgebaut werden muss, braucht einfach Geld. die Bahn, sozialer Wohnungsbau, all das. Ich befürchte, die 500 Milliarden werden nicht reichen und vor allem werden sie dazu genutzt, um Haushaltslöcher zu stopfen, die halt jetzt im normalen Haushalt bestehen bleiben. Das heißt, ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Ich verstehe den DGB an der Stelle, aber ich glaube, wir müssen ganz genau darauf achten, wohin geht das Geld eigentlich wirklich und was bleibt ausgespart.
Aber kann man sagen, dass es ein erster guter Schritt in die richtige Richtung ist, aus Ihrer Perspektive?
Ja, wie gesagt, man muss gucken, was da wirklich dabei rauskommt. Also ich weiß, dass die 500 Milliarden jetzt gefeiert werden, aber wenn es halt wirklich so heißt, die Haushaltslöcher zu stopfen, um einfach nur Dinge instand zu halten, ist das ja keine Verbesserung. Dann ist es wirklich das absolute Minimum. Und ich weiß nicht, ob die Menschen davon was haben. Also wenn keine Schulen gebaut werden, wenn kein sozialer Wohnungsbau stattfindet und die Bahn weiterhin schlecht bleibt, dann werden die Menschen nach 10 Jahren trotzdem sagen, was war das jetzt?
Ich glaube, da muss man dazu aber sagen, das ist ja auch nur der erste Schritt gewesen. Also jetzt einfach fürs Protokoll, Ihre Fraktion hat da dagegen gestimmt, beziehungsweise da war es noch die Gruppenstärke, weil es ja noch mit dem alten Bundestag entschieden wurde. Sie haben dagegen gestimmt, sind aber für eine radikalere Reform der Schuldenbremse. Die GroKo hat jetzt gesagt, okay, das ist ja nur der erste Schritt. So, wir wollen die Schuldenbremse ja auch noch weiterführend reformieren und da kommen Sie ins Spiel. Die Linke müsste, um für eine Grundgesetzänderung zu sorgen, beziehungsweise zusammen mit Union, SPD und Grünen, dabei sein, weil es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Wie komfortabel ist Ihre Ausgangsposition da?
Genau, also die neue Bundesregierung bräuchte diese Zweidrittelmehrheit und sie hat jetzt auch in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass es halt diese Schuldenbremsenreform geben soll. Klassischerweise durch das Einsetzen einer Kommission. Das wird eigentlich immer dann gern gemacht, wenn politische Projekte verschleppt werden sollen. Aber wir werden natürlich ganz genau darauf achten, dass das auch wirklich passiert, weil jetzt eben trotz dieses Sondervermögens brauchen die Kommunen dringend Geld. Also wir brauchen wirklich, auch für die Länderfinanzen muss diese Schuldenbremse reformiert werden. Sie ist ein Relikt aus der Euro-Wirtschaftskrise, also wo wirklich wir uns selber uns an Ketten gelegt haben. Und sie muss mindestens reformiert werden. Wir wären sogar für die absolute Abschaffung der Schuldenbremse. Aber halt das Problem der CDU ist jetzt, dass sie dann mit uns zusammenarbeiten müsste für diese Zweidrittelmehrheit.
Das ist schwierig.
Gibt den berühmten Unvereinbarkeitsbeschluss. Das ist jetzt allerdings nicht mein Problem. Also da müsste Friedrich Merz dann bei uns anrufen, weil wenn er nicht mit uns zusammenarbeiten will, müsste er es mit der AfD tun.
Und die wollen die gar nicht reformieren, sondern die Schuldenbremse. Deswegen ist das, glaube ich, auch nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Aber wenn ich mir das so vorstelle, okay, alle wissen, sie wollen am liebsten das Ding, dass das Ding wegkommt, aber auf jeden Fall eine große Reform. Jetzt gehen wir mal von außen, Friedrich Merz überzeugt sein Team und sagt, okay, hier und die Union ist bereit, da auch mit der Linken zusammenzuarbeiten, um darüber zu sprechen. Jetzt wissen alle, was eigentlich ihr Interesse ist, und zwar halt einfach möglichst viel Geld für Kommunen, Schulen etc. rauszuholen. Ist das nicht ein bisschen so ein Drahtseilakt zu sagen, okay, alles ist besser als das, was jetzt ist, aber wir wollen eigentlich ganz viel. Das heißt, wie schafft man es auszutarieren, zu sagen, okay, das ist unsere rote Linie, da gehen wir nicht drunter, im Wissen, wenn wir es nicht machen, kriegen wir gar nichts.
Ja, also ich glaube, dass die Realität wird auf Friedrich Merz irgendwann einholen. So musste er ja auch eben noch im Wahlkampf sagen, auf gar keinen Fall wird die Schuldenbremse angetastet. Und dann innerhalb einer Woche konnte sich die CDU drehen. Also das ist das einzig Positive, dass die CDU aus lauter Opportunisten besteht. Man kriegt sie relativ schnell gedreht, sobald die Realität kickt. Also ich glaube, in dem Fall wird es auch so sein, dass auch die Landesminister oder die Minister sagen würden, wir brauchen Geld bei uns. Und die Bürgermeister der CDU werden ihnen das auch sagen. Das heißt, wir werden Druck aufbauen, auch gemeinsam mit Sozialverbänden, mit Gewerkschaften, mit all denen, die das eben auch wollen. Und natürlich auch auf die Grünen und auf die SPD, die das ja auch wollen. Also es gibt, wie gesagt, breite gesellschaftliche Mehrheiten dafür, mehr zu investieren in die Zukunft. Und deswegen, glaube ich, müssen wir am Ende dafür arbeiten, dass wir die CDU überzeugt kriegen. Aber da, wie gesagt, wird die Realität irgendwann Einzug halten, denke ich. Ansonsten muss man ein bisschen Druck aufbauen. Ich sehe das ein bisschen so wie bei einem Pokerspiel. Also ich gehe ja auch nicht irgendwie sofort rein und gehe sofort mit dem Kompromiss in so eine Verhandlung. Das wäre ja verrückt. Und wir sind jetzt die Einzigen, die wirklich eine radikale Position zu der Schuldenbremse haben und sagen, ich werde jetzt nicht anfangen, mit der CDU schon mit dem fertigen Kompromiss reinzugehen, sondern also ich gehe mit meiner Position raus.
Genau.
Man geht mit einer harten Position rein. Am Ende könnte es vielleicht einen Kompromiss geben, aber da möchte ich erstmal, dass diese Kommission vernünftig mit wirklichen Experten besetzt ist, auch aus Gewerkschaften, auch aus Kommunen und halt nicht nur mit den Lobbyisten der CDU. Da müssten sie auch schon
mitmachen. Es ist ein weiter Weg, würde ich sagen. Ich glaube, da wird es noch das ein oder andere Streitgespräch geben. Linke Wirtschaftspolitik ist auch antifaschistische Wirtschaftspolitik. Das haben sie uns mitgeteilt vorher. Und um den Rechtsruck entgegenzuwirken, sagen sie, es braucht höhere Löhne. Die wirken sozialen Krisen entgegen. Es braucht Steuergerechtigkeit und es braucht eine progressive Klimapolitik. Also wenn man das mal aufdröselt, mehr Lohn, ein faires Steuersystem und mehr Klimapolitik und dann geht es bei der AfD bergab.
Genau, also klingt zwar einfach, ist aber so. Und ich habe mir das Konzept auch nicht ausgedacht, sondern das kommt von der Ökonomin Isabella Weber, die auch den Gaspreisdeckel entwickelt hat. Und ich finde das sehr klug, was sie gesagt hat. Sie hat das in Bezug auf die US-Wahl nämlich festgestellt und gesagt, die Demokraten haben verloren gegen Donald Trump, weil sie es eben nicht geschafft haben, gegen die Inflation genug zu tun und weil Inflation und hohe Preise, wirtschaftliche Unsicherheit stärkt einfach immer den Nährboden für rechts. Und ich finde, das kann man auch genauso auf die Bundesrepublik übertragen und sagen, genau dort, wo es wirtschaftliche Unsicherheit gibt, auch gerade zum Beispiel im Osten, wo es eine Perspektivlosigkeit gibt, da wächst die AfD besonders stark. Und deswegen ist unser politischer Gegner natürlich die AfD selbst, das ist klar, aber eben auch die sozialen Ursachen, die die AfD stark machen. Und das ist der Zusammenhang jetzt mit der Bundesregierung, die, wenn sie Sozialabbau betreibt, dafür sorgen wird, dass immer noch mehr Menschen die AfD wählen. Und damit tragen sie eine Mitverantwortung durch ihre Politik. Also ich würde sagen, neoliberale Politik, die die Einzelnen zurückwirft auf sich selbst, die die Leute vereinzeln lässt, die sie verarmt, stärkt die AfD. Es gibt zum Beispiel eine Studie jetzt, die besagt, dass wenn die Quadratmeterpreise um 1 Euro steigen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit unter Geringverdienenden, dass sie die AfD wählen, um 4%. Also das AfD-Ergebnis ist dann stärker, gerade unter denjenigen, die ganz prekär leben. Und das ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen waghalsig, direkt diesen Zusammenhang herzustellen, aber ich finde, es zeigt so ein bisschen, deswegen sagen wir, Mietendeckel ist Antifaschismus, weil wir halt sagen, Mietendeckel würde wirklich helfen, den Menschen Sicherheit zu geben und ihnen das Gefühl zu geben, für 5 Jahre hast du jetzt erstmal Ruhe. Und deine Mieten werden nicht weiter steigen. Du musst nicht aus deiner Wohnung raus. Du und deine Familie, ihr könnt hier leben. Das wird nicht den Rassismus killen in der Gesellschaft, aber das sorgt erstmal dafür, dass die Leute wieder ein Sicherheitsgefühl haben.
Aber da frage ich mich halt immer so ein bisschen, weil ich kann das auf der einen Seite so ein bisschen nachvollziehen, auf der anderen Seite guckt man sich die Erhebungen an, was ist der Grund, warum Menschen die AfD gewählt haben. Jetzt gerade bei der Nachwahlbefragung war Thema Migration, ich glaube mit 36% ganz weit oben. Das erste soziale Thema war die gestiegenen Preise und zwar bei 6% als hauptausschlaggebender Punkt. Ich glaube, das Wirtschaftswachstum war bei 8%, also verschwindend gering. Und wir haben ja mittlerweile genug auch Erhebungen, die sagen, die AfD wird nicht trotz radikaler Positionen gewählt, sondern in Teilen deswegen. Da ist halt die Frage, die Linke steht für das genaue Gegenteil beim Thema Migration. So. Ist das so ein bisschen so ein Rennen von, okay, entweder ihr wählt die eigene, also dass es dir persönlich besser geht, oder aber ihr wählt den harten Migrationskurs. Ist es so ein bisschen dann Fuß in die Tür zu kriegen und dann Leute so ein bisschen von ihrem persönlichen Glück zu überzeugen, dass es dann vielleicht doch es ihnen besser gehen würde, wenn sie nicht die AfD wählen?
Ja, schon. Und das ist auch die Strategie von linken Parteien schon immer gewesen. Also eben, dass sie sagt, wir sprechen Arbeiterinnen und Arbeiter an, Menschen, denen es wirklich dreckig geht. Und das sind zum Teil, die haben auch rassistische Einstellungen, haben sie auch schon vor 50 Jahren gehabt. Aber wir sorgen dafür, dass die sozialen Themen eigentlich in den Vordergrund kommen. Weil auch beim Thema Migration, das ist wirklich das, was ich auch im Wahlkampf gelernt habe. Wir haben ja über 600.000 Haustürgespräche, also an Haustüren geklopft und wirklich tausende Gespräche geführt. Und die Leute sagen zwar am Anfang Migration, aber dann stellst du fest, im Osten, ihr kennt gar keine Migranten, bei euch leben gar nicht viele Geflüchtete. Und dann stellst du im Gespräch fest, dass die Leute sagen, eigentlich geht es darum, dass ich meine Mutter pflegen muss. Eigentlich geht es darum, dass ich selber nur zu wenig Rente habe. Eigentlich geht es darum, dass ich mir Sorgen um die Zukunft meiner Kinder mache und so weiter. Und das heißt, man muss dieses Gespräch führen, um an die sozialen Ursachen zu kommen, die die Menschen beschäftigen. Und man merkt eigentlich erst dann, dass die Geflüchtetenunterkunft, zum Beispiel auch in Lichtenberg, gibt es 3 Geflüchtetenunterkünfte, die Menschen beschäftigt hat. Aber man merkt, eigentlich geht es den Leuten um ihre eigene Wohnsituation, um die gestiegenen Butterpreise. Und man kann den Leuten auch erklären, also dass da jetzt Ukrainerinnen neben euch leben, ist nicht das Problem. Das Problem sind eigentlich eure Vermieter, eure Chefs, die euch ausbeuten. Und ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum, dieses Gespräch zu führen mit den Leuten und sie politisch auch aufzuklären und zu sagen, eure soziale Situation wird nicht dadurch schlechter, dass es Migration gibt, sondern wird dadurch schlechter, dass es Politik gibt, die nur im Interesse von einigen wenigen gemacht wird.
Kann man da vielleicht den Hot Take machen für Sie? Im Grunde ist es eine Neiddebatte. So, wenn Leute sehen, dass es anderen besser geht als ihnen oder noch nicht mal besser, sondern dass man sieht, die andere Leute bekommen Leistungen, die man selber nicht bekommt und man muss selber irgendwie jeden Euro zweimal umdrehen, steigen auch Ressentiments und auch rassistische Ressentiments?
Genau, und ich möchte, dass es keine Ressentiments mehr gegen Geflüchtete gibt, sondern gegen Superreiche.
Bin ich gespannt. Zumindest gibt es mehr Geflüchtete als Superreiche. Das heißt, die Zahlen sind in der Hinsicht auf ihrer Seite auf jeden Fall. Aber wenn man sagen muss, okay, wir brauchen deutliche Lohnerhöhungen, klingt jetzt erstmal ziemlich nice so irgendwie. Würde das Unternehmen in einer schlechten Wirtschaftslage jetzt erstmal realpolitisch, jetzt erstmal nicht zusätzlich treffen? Also ich meine im Endeffekt, wie wollen Sie sicherstellen, wenn Sie jetzt die absolute Mehrheit hätten, dass in so einer aktuellen Wirtschaftslage dann nicht noch mehr Unternehmen strugglen?
Mhm. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass zum Beispiel der Mindestlohn erhöht wird. Also, dass man die Untergrenze dessen, was okay ist zu verdienen, also als Minimallohn, dass das hochgesetzt wird. Weil wir im Moment eigentlich jahrelang sind die Löhne stagniert, was aber für die Leute de facto bedeutet, weil eben die Preise gestiegen sind, die Mietpreise, die Lebensmittelpreise, dass sie am Ende des Tages weniger in der Tasche hatten. Das führte jetzt wiederum dazu, dass sie auch weniger konsumieren und das sorgt ja auch dafür, dass es der Wirtschaft schlechter geht. Das heißt, höhere Löhne sind nicht einfach nur gerechter. Also ich sage einfach, es braucht ein Minimum, um zu überleben. Dafür muss der Mindestlohn da sein und deswegen muss er auch erhöht werden. Sondern er hilft sogar auch dafür, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Also es ist auch gesamtwirtschaftlich einfach klug, die Löhne zu erhöhen, damit die Menschen auch weiterhin überhaupt teilnehmen können am wirtschaftlichen Geschehen. Und das wiederum stärkt dann auch die Unternehmen.
Aber ist das nicht das Problem eher so dieser Übergangszeitraum zwischen scheiß wirtschaftliche Lage, wir müssen trotzdem Löhne erhöhen. In der Zeit strugglen Unternehmen, diese Löhne zu erhöhen. Bis sich das gesamtwirtschaftlich auswirkt, ist da ein Zeitpunkt, Zeitraum von weiß ich nicht wie lange so, bis es da wirklich auch die Möglichkeit gibt, im System irgendwie eine Veränderung herzuführen. Also wie schafft man es, von diesem Tag X zum Bereich Y Wirtschaft profitiert davon zu kommen? Also muss der Staat dann da subventionieren?
Ja, also der Staat muss dann tatsächlich am Ende in solchen Momenten eingreifen, weil ich kann schon Unternehmer aus dem Mittelstand verstehen, die sagen, ich kann jetzt nicht einfach ad hoc die Löhne erhöhen, weil ne, das wird sich auf den Preis auswirken. Ich schaffe das nicht. Okay, da kann ich die einzelnen Unternehmer sogar verstehen. Aber deswegen muss dann der Staat reinkommen und sagen, wir müssen für bestimmte Bereiche, die wir fördern wollen, sei es erneuerbare Energien, was auch immer wir gerade fördern wollen, was wir politisch sinnvoll halten, da müssen wir überbrücken, da müssen wir subventionieren, da müssen wir reingehen. Aber unter der Auflage, dass es halt Arbeitsrechte gibt, dass es Umweltstandards gibt, nicht einfach so, wir werfen 10 Milliarden an Intel raus, gucken mal, was passiert, sondern wirklich an Auflagen geknüpft, wo aber dann auch die Wirtschaft oder die Unternehmen eine gewisse Sicherheit haben.
Ich mache jetzt mal die richtig tolle Überleitung auf den nächsten Punkt, den Sie am Anfang schon mal mitgebracht haben für uns. Also zu einem Punkt aus dem Konstrukt linke Wirtschaftspolitik. Subventionen müssen an klare Bedingungen gekoppelt werden. Welche sind das?
Genau, das ist der Unterschied zu, ich würde sagen, neoliberaler Wirtschaftspolitik, die wir auch in der letzten Regierung gesehen haben, wo eben einfach so Geschenke verteilt werden. Einfach so hier 10 Milliarden, wie gesagt, an Intel, dann 10 Milliarden dahin, ohne das an Bedingungen zu knüpfen. Und ich würde halt sagen, es müssen klare arbeitsrechtliche Bedingungen vorherrschen, zum Beispiel eben eine Jobgarantie, dass man sagt, okay, wir unterstützen das Unternehmen jetzt mit öffentlichen Geldern, aber dafür brauchen wir auch zum Beispiel öffentliches Eigentum. Also der Staat zum Beispiel erwirbt dadurch Anteile an dem Unternehmen. Wäre zum Beispiel auch bei Tesla so eine Möglichkeit, dass man sagt, wenn jetzt Tesla in einer Krise ist, muss es Arbeitsrechte geben. Elon Musk kann nicht einfach machen, was er will.
Versucht er zumindest, hört man ja immer wieder von irgendwelchen wilden Theorien dazu.
Aber genau, also es muss eine Jobgarantie geben. Der Staat und die Beschäftigten müssen Mitspracherecht haben. Das gehört auch zur Demokratisierung der Wirtschaft, zu sagen, wenn öffentliche Gelder fließen, muss es auch öffentliches Eigentum geben. Dann müssen wir auch demokratische Kontrolle haben darüber, was wie produziert wird. Wir können nicht einfach öffentliche Gelder nutzen für private Gewinne. Das ist dann wirklich, Risiken werden vergesellschaftet in der Regel. Wenn es eine Bankenkrise gibt, dann springt der Staat total schnell ein. Aber die Gewinne werden in der Regel privatisiert. Und das müssen wir umdrehen und sagen, wenn es Gewinne gibt, müssen die auch wieder vergesellschaftet werden.
Jobgarantie bedeutet das, überall, wo der Staat Geld gibt, haben alle dann einen entfristeten Arbeitsvertrag?
Es muss nicht entfristet sein, aber es muss zumindest diese Garantie geben, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie zu sagen, für die nächsten 10 Jahre gibt es hier eine Jobgarantie, das Werk in Zwickau wird nicht geschlossen, zum Beispiel.
Das heißt, man kann zumindest ein bisschen planen.
Genau,
ich glaube, 10 Jahre wäre schon auch quasi in Fristung. Also ich meine, wer ist 10 Jahre in seinem Job? Gibt es in unserer Generation wahrscheinlich nicht mehr so häufig.
Voll, aber wenn ich mir vorstelle, eben ein 50-Jähriger, der, was soll er sonst machen, wenn er jetzt gekündigt werden würde bei VW in Zwickau? Mhm. Was macht er dann? Die Wahrscheinlichkeit, dass er danach die AfD wählt, ist ziemlich groß.
Oder dass er keinen Job mehr kriegt. Das sind dann die meisten, die schwer vermittelbar sind, die im Bürgergeld.
Genau, und das heißt, genau diese 10 Jahre sind für viele Menschen total wichtig, mhm, um diese Perspektive zu haben.
Was mir aufgefallen ist, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, ist die 4-Tage-Woche. Das ist eigentlich ein total linkes Thema. Ihr Kollege Jan van Aken ist da ein ganz großer Fan von. Ich habe so aus so ein paar Äußerungen bei Ihnen so ein bisschen rausgehört, dass Sie das eher so ein bisschen anders sehen.
Na, ich finde es auch eine total gute Perspektive. Mhm. Aber ich finde halt, dass die Beschäftigten, dass die arbeitenden Menschen sich das selber erkämpfen müssen. Also wir können es nicht politisch von oben herab für alle bestimmen, sondern ich glaube halt wirklich, dass es erkämpft werden muss und dass es für jeden Bereich in unterschiedlichem Maße zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt, mhm, kommt. Aber ich finde total, dass wir an dieser Perspektive festhalten müssen, unbedingt. Also anders kann man gar nicht zum Beispiel Arbeit und Sorgearbeit miteinander in Einklang bringen. Ich weiß gar nicht, wie Leute das schaffen, die 5 Tage die Woche arbeiten. Also sie schaffen es ja nicht, das ist ja der Witz. Aber genau, zum Beispiel, wie gesagt, in der Stahlindustrie gibt es das jetzt zum Teil schon, weil einfach zu wenig produziert wird und, mhm, weil die Kraft der Gewerkschaft so stark ist, dass sie das auch erkämpfen können. Zum Beispiel bei den Gesundheitsberufen im Krankenhaus wird es halt schon ein bisschen schwieriger. Dafür, ja, bräuchten wir viel, viel mehr Pflegekräfte. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, 4-Tage-Woche im Krankenhaus, ab morgen, dann würde nichts mehr funktionieren.
Idealerweise ist ja das konkrete Ziel von der 4-Tage-Woche so, dass Leute, die jetzt teilweise in Teilzeit arbeiten, dann mehr arbeiten können wiederum und dann alle so ein bisschen sich einpendeln, dass die Produktivität nicht sinkt, sondern, mhm, zumindest gleich bleibt. So, das kann natürlich nicht von jetzt auf gleich eingeführt werden. Deswegen ist es, glaube ich, da auch sehr viel, ja, auch so der Wunsch von einem Konzept, der dann wahrscheinlich schleichend etabliert werden, mhm, muss, oder?
Genau, und ich bin da wirklich durch und durch Gewerkschafterin, weil ich halt sage, Arbeitszeitverkürzung total gut, aber halt bei vollem Lohnausgleich und vollem Personalausgleich.
Also und das geht vor allen Dingen jetzt nicht von jetzt auf gleich.
Genau, und es muss halt wirklich, also das kann nur per Arbeitskampf, mhm, erkämpft werden. Das ist nichts, was wir einfach geschenkt kriegen von den Arbeitgebern. Das zeigt die Geschichte, sondern darum muss man wirklich kämpfen, weil wenn eine 4-Tage-Woche bedeutet, wir haben dann weniger Personal oder wir verdienen weniger, dann nützt es den Leuten natürlich auch nichts. Und deswegen ist gerade diese Auseinandersetzung um Arbeitszeit ist eigentlich eine total wichtige, deswegen wollen sie auch den 8-Stunden-Tag aufweichen. Also das ist ja genau der Punkt, weshalb die neue Regierung jetzt so krass an diese Arbeitszeit rangeht, weil die Flexibilisierung von Arbeitszeit eigentlich den arbeitenden Menschen total ein sehr, sehr starkes Recht nimmt, nämlich zu sagen, nach 8 Stunden Schluss, das haben wir uns in 100 Jahren Arbeiterbewegung wirklich hart erkämpft, dass es den 8-Stunden-Tag gibt. Wenn wir das jetzt wieder zurückregeln, dann kommen wir eigentlich noch weiter weg von diesem Ziel der 4-Tage-Woche. Dann haben wir einfach alle flexiblere Arbeitszeiten. Heißt aber am Ende des Tages meistens, dass der Arbeitgeber mehr Rechte hat, die Einzelnen auszunutzen und dass man dann eher längere Arbeitszeiten hat.
Als Jan van Aken hier saß, hat er quasi gesagt, paraphrasiert, gut, dann haben wir mal ein bisschen weniger Wirtschaftswachstum, produzieren ein bisschen weniger, aber dann geht es uns vielleicht allen ein bisschen besser. Ist das was, was Sie auch unterstreichen würden?
Na, ich bin schon für Wirtschaftswachstum, aber die Frage ist ja eben welches und in wessen Interesse. Also ich würde eben sagen, klug in den Bereichen, wo wir können, um jede Stunde Arbeitszeit, die wir weniger arbeiten müssten, kämpfen, weil das wirklich total viel bringt, also für die Gesundheit der Leute, für das Wohlbefinden und so, absolut. Aber in den Bereichen, die wir gerade brauchen, zum Beispiel in der Industrie, würde ich halt wirklich sagen, jetzt gerade in der Wirtschaftskrise, würde ich, glaube ich, nicht so runterfahren. Da bin ich gleich nicht so ein Hardliner wie Jan, sondern eher, bei mir kommt dann die Gewerkschafterin raus, die dann wichtig findet, dass das wirklich nachhaltig für die Beschäftigten bleibt.
Okay, ich würde sagen, wir machen einen Sprung und zwar zu einem ganz anderen Thema.
Wie misogyn sind junge Männer heutzutage? TikTok und andere Social-Plattformen fördern durch ihre Algorithmen frauenfeindlichen Content und normalisieren ihn so. Rechtsradikale und extreme Parteien propagieren traditionelle Rollenbilder, in denen Frauen sich um Kinder und Familie zu kümmern haben. Und seit der Rückkehr von Donald Trump ziehen sich immer mehr Tech-Firmen aus der aktiven Moderation frauenfeindlicher Inhalte zurück. Radikalisieren sich bereits Teenager immer schneller? Wird Misogynie salonfähiger? Und was kann die Politik tun, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken?
Wir haben ein Thema mitgebracht, das vor kurzem durch eine Netflix-Serie massive Aufmerksamkeit bekommen hat. Adolescent erzählt die fiktive Geschichte eines Teenagers, der ein gleichaltriges Mädchen erstochen hat. Es geht um Frauenhass, um Radikalisierung und um Eltern, die davon nichts mitbekommen. Was man gegen so eine Radikalisierung tun kann und muss, darüber möchte ich heute mit Ihnen hier sprechen. Haben Sie die Serie gesehen?
Ich habe zumindest kurz reingesehen, nachdem ich wusste, dass ich hier, dass wir darüber sprechen würden. Und aber vor allem eben auch die Berichte dazu gelesen. Also, dass er dann eben, dass dann der Regisseur eingeladen wurde, zum Beispiel auch ins britische Parlament, weil es eben so viel Wirbel gesorgt hat, weil es jetzt die meistgesehene Serie ist, sogar noch andere Netflix-Hits überholt hat, was ja krass ist. Also, was ja auch einfach zeigt, dass das trifft auf jeden Fall eine Realität, das bildet eine Realität ab und es trifft ja irgendwie auf einen gesellschaftlichen Kern.
Ich habe komplett gesehen und wahnsinnig bedrückend, also wirklich auch in allen Bereichen. Man sieht die teilweise teilnahmslosen Lehrer, die eigentlich gar keinen Bock wirklich haben auf ihren Job. Es gibt die Eltern, die am Ende nicht wissen, was hätten wir denn tun sollen, was haben wir denn falsch gemacht. Es gibt einfach einen Frust, Hass bei Teenagern, wo man sich denkt, okay, krasser Wutausbruch dann. Und gerade dieser Faktor, dass diese Radikalisierung unter der Nase der Erwachsenen stattfindet und keiner was davon mitbekommt. Wie real schätzen Sie persönlich die Ignoranz bei dem Thema ein?
Ja, ich glaube, dass die Serie sehr gut zeigt, dass man zu viele Jahre das unterschätzt hat. Also was man ja auch gesehen hat und was uns ja auch total bedrückt hat, ist gerade das Ergebnis auch für die AfD unter Jungen, also unter Erstwählern und darunter auch besonders unter jungen Männern, wo Social Media sicherlich eine Rolle spielt, aber wo man eben auch merkt, es ist so insgesamt so eine Perspektivlosigkeit und auch so eine Radikalisierung, die so ein bisschen unter der Oberfläche stattgefunden hat und jetzt uns plötzlich total hart trifft. Also ich glaube, das Problem gab es auch schon früher. Also ich meine, das Patriarchat ist jetzt älter als der Begriff toxische Männlichkeit oder Incels oder so. Aber ich glaube, er ist jetzt nochmal ganz anders an die Oberfläche gedrungen und ist jetzt auch nochmal gewalttätiger und offener und frauenverachtender, als er das vielleicht noch vor 10, 20 Jahren war.
Insbesondere bei der AfD, haben Sie ja gerade schon gesagt, gehört ein gewisses Männlichkeitsbild mittlerweile dazu. Ich glaube, jeder kennt das TikTok von Maximilian Krah, wo er behauptet, echte Männer sind rechts, die müssen hart sein, maskulin sein, dann klappt es auch mit den Frauen. Und Frauen sollen traditionellere Rollen einnehmen, für Kinder und Familie da sein. Wie ernst nehmen Sie diese Versuche von rechts außen, solche Rollenbilder bei jungen Menschen zu etablieren?
Ja, sehr ernst. Also ich glaube, es ist ein Kern ihrer Ideologie, dass sie wieder zurück zu der, also sie wollen ja sowieso zurück zu was auch immer, einer Form von Volk und Nation, aber eben auch zurück zur Familie. Also etwas, was es eigentlich gar nicht mehr gibt, wo die Gesellschaft ja auch schon viel, viel weiter ist in vielen Hinsichten. Aber sie wollen das bewahren und sie machen das halt total gewaltvoll. Und ich glaube, dass viele junge Männer das ansprechend finden, weil sie eben sowieso auf der Suche sind nach Rollenbildern und nach Orientierung und gleichzeitig sich womöglich zurückgesetzt fühlen oder halt keine Perspektive haben. Und dann ist natürlich eine neue Rechte, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, die halt sagt, hier, das ist jetzt der starke Mann, das ist die starke Mannfigur. Das gab es auch schon bei den Nazis. Also das ist jetzt auch alles nicht neu, aber die versuchen das jetzt neu so popkulturell zu unterlaufen, halt zu sagen, es ist jetzt halt cool und dann läuft halt Gigi D'Agostino und wir schieben alle ab und das ist jetzt plötzlich alles, plötzlich cool, rechts zu sein. Das ist natürlich ein Problem und dass es normalisiert wird, dass dieses Männlichkeitsbild plötzlich wieder cool wird als Gegenentwurf zu dem, wovor ja scheinbar viele Rechte Angst haben, dass es plötzlich, dass Rollenbilder aufgeweicht werden, dass es starke Frauen gibt, dass es andere Formen von Arbeitsteilung gibt und so weiter. Das scheint ja viele irgendwie total zu bedrängen und ihnen Angst zu machen. Es schlägt sich nieder in auch eben purer Gewalt, also wie dann die Serie halt auch zeigt.
Was man schon seit einer Weile sieht, ist, dass junge Männer immer rechter wählen und junge Frauen immer linker. Da gibt es mittlerweile diverse Erhebungen zu. Ist Ihnen das im Wahlkampf auch so aufgefallen?
Ja, und ich glaube auch, dass das, also einerseits freut es mich natürlich erstmal total, dass ganz viele junge Frauen auch die Linke gewählt haben und vor allem, dass jetzt viele junge Menschen uns wieder gewählt haben, weil das war ja auch so ein Thema eben, dass wir gesagt haben, boah, die AfD ist uneinholbar auf Social Media bei jungen Menschen. Das war ja richtig schon so fatalistisch zur Europawahl. Das können wir gar nicht mehr einholen.
Also seit Jahren.
Genau. Ja. Und das hat sich halt so aufgebaut, dass man gedacht hat, man kann das gar nicht mehr verändern. Und da bin ich erstmal total froh, dass wir diese blaue Welle gebrochen haben und gezeigt haben, okay, wir können junge Menschen erreichen und wir können auch wieder positive Frauenbilder schaffen, Repräsentationsfiguren wie Heidi Reicheneck, wie andere. Ich meine, gut, die Leute fanden auch Gregor Gysi toll, aber so im Grunde finde ich es total wichtig, dass es auch für junge Frauen Repräsentationsfiguren gibt, die sagt, okay, wir können auch in einer solidarischen Gesellschaft leben. Es gibt auch Vorbilder für euch und es gibt nicht nur die Philipp Amthors dieser Welt. So, das ist ja erstmal total gut und wichtig. Und trotzdem müssen wir uns als Linke ja auch fragen, so super das ist, dass wir viele junge Frauen ansprechen. Was tun wir eigentlich für die jungen Männer? Die können wir nicht den Rechten überlassen. Also das finde ich jetzt wirklich eine große Aufgabe auch für die nächsten Jahre. Wie kommen wir an diejenigen ran, die sich offensichtlich halt nicht, also die irgendwie glauben, sie sind jetzt von der woken, wie auch immer, linken Gender-Gaga-Blase umnebelt, weil sie denen auf rechte Ideologien reinfallen. Was für ein Angebot haben wir eigentlich für diese jungen
Also das ist auch wirklich der Wunsch da, ein Angebot zu formulieren.
Voll. Also das Thema ist ja auch schon, also eben auch schon viele Jahre alt. Ich erinnere immer sehr gerne an ein Video von ContraPoints, die dazu, musst du auch unbedingt nochmal gucken, über Incels, wirklich sehr, sehr klug. Weil sie halt auch sagt so, also ist ja eine Transfrau und sagt so, ja, ich kenne das Problem von jungen Männern und wir müssen irgendetwas finden, wie wir diesen jungen Männern wieder eine Perspektive geben, ohne dass sie halt Trump geil finden oder ohne dass sie halt jetzt, ich meine Maximilian Krah, das ist ja sozusagen auch einfach so eine Witzfigur eigentlich. Also das ist ja selbst unter rechtsradikalen Gesichtspunkten, würde ich ja sagen, wie kann der so ein Vorbild sein?
Das heißt, aber er trifft einen Nerv anscheinend da.
Deswegen. Trifft einen Nerv. Ja. Und umso gefährlicher, wenn es dann nochmal andere Figuren gibt, die wirklich so zu Heldenfiguren werden für junge Männer. Also das ist wirklich ein großes Problem und wir müssen dagegen, glaube ich, andere positive Figuren setzen, die auch Vorbilder sein können oder die auch Perspektiven sein können für junge Männer. Und ich hatte das auch im Wahlkampf, auch in Lichtenberg zum Beispiel, war ich bei einem Mädchenzentrum, das angegriffen wird ständig von jungen Männern. Die sind gar nicht mal so super rechts per se, aber die haben einfach nichts zu tun. Und dann haben mir die Erzieherinnen auch gesagt, so wichtig wie es ist, einen Safe Space zu haben für junge Mädchen und junge Frauen, ist natürlich super, aber eigentlich braucht es auch solche Jugendzentren und Sportzentren halt für Jungs und für junge Männer.
Was ich spannend finde, ist halt einfach, dass man in Zahlen wirklich sehen kann, wie da der Gap auseinandergeht im Wahlverhalten. Wenn man sich die Stimmen von unter 25-Jährigen anguckt, haben Frauen 75% häufiger die Linke gewählt als Männer und Männer haben 56% häufiger die AfD gewählt. Inwiefern prägt das denn auch so ein Profil bei einer Partei?
Wir haben natürlich den Anspruch, erstens alle zu vertreten und ich sehe auf jeden Fall auch das politische Problem, zu sagen, ja, wie ich gerade schon meinte, wir können diese jungen Männer nicht den Rechten überlassen. Also ich will nicht, dass mein Sohn in 10 Jahren dann auf TikTok sich diese AfD-TikToks anguckt und dann irgendwie plötzlich denkt, er muss auf einmal Frauen verachten, obwohl er sein Leben lang gelernt hat, dass die Frauen in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen und ihm helfen. Also das finde ich schon eine krass reale Gefahr. Und darauf haben wir noch keine richtige politische Antwort, würde ich sagen. Aber unser Erfolg zumindest auch auf Social Media zeigt, dass wir generell auch ein positives Gesellschaftsbild übermitteln können. Also dass es auch eine solidarische Gesellschaft geben kann, die nicht auf eben Ausgrenzung und Rassismus und Sexismus baut, sondern dass wir auch ein Angebot machen, auch für junge Männer, sich bei uns zu beteiligen. Wenn es über Fußballvereine und Kampfsport ist von links,
ja, vielleicht wäre das mal um was, um Fuß in die Tür zu kriegen. Was ja spannend ist, was viele auch nicht wissen, die Linke ist jahrelang primär von Männern gewählt worden. Das ist ja wirklich erst ein Schiff, der jetzt vor kurzem komplett in die Gegenrichtung gegangen ist. Also ist das alles Heidi Reichenegg?
Na, ich glaube schon, dass wir auch mit den politischen Inhalten, also ne, sowas wie 4-Tage-Woche, das spricht natürlich auch, glaube ich, viele Frauen an, weil sie sagen, okay, das trifft auf meine Lebensrealität zu. Das, was wir vorschlagen, spricht auch junge Frauen an, auch Klimapolitik und so weiter. Also das hat natürlich jetzt auch eine gewisse Schlagseite, aber mein Ziel ist eben auch schon zu sagen, ich will schon, dass auch dass der Industriearbeiter von VW uns wieder wählt. Also das muss schon unser politisches Ziel sein, auch diejenigen zurückzugewinnen. Ältere Männer, jüngere Männer, wie auch immer. Genau, aber wie gesagt, wenn das über jemanden wie Gregor Gysi auch funktioniert und wenn das darüber funktioniert, dass wir wieder andere Themen ansprechen, dann wieso nicht?
Also ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt auf die nächsten 10 Jahre nur auf Gregor Gysi verlassen.
Das ist auch nicht
der Mann muss auch irgendwann mal vielleicht seinen Ruhestand, wenn er den dann irgendwann mal eingehen möchte, genießen können. Was ich total krass finde, ist, es gibt ja mittlerweile Studien aus Norwegen zum Beispiel, wo es einen radikalen Anstieg bei jungen Männern gibt, die sagen, Gleichberechtigung ist zu weit gegangen. Also mittlerweile, relativ aktuell, sagt das fast jeder Vierte unter 18 Jahre. Und es gibt in der Bubble ja auch immer wieder den Take, dass Männer die sind, die durch Gleichstellung diskriminiert werden. Es gibt ja manche Erhebungen auch dazu. Im Kleinen ist es oft so, dass dann auch Jungs und Teenies hinten runterfallen in Schulen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass solche dann auch leichte Beute sind, dass die eingesammelt werden von misogynen Erzählungen, sei es in Andrew Tate, aber auch manche Rechtsradikale, bis hin zu irgendwelchen islamistischen Predigern, die ja effektiv die gleiche Message verbreiten. So. Also vielleicht mal aus der politischen Position, was würden Sie machen, wenn Sie da das Sagen hätten, wenn Sie die absolute Mehrheit hätten, um halt eben auch Leute in Schulen zu stärken?
Also ich würde insgesamt erstmal bei dem Thema sagen, es ist ungefähr das Gleiche, was wir hatten beim Thema Migration und den Rechten. Und einfach auch den Jungs zu sagen, du bist nicht schlechter gestellt, wenn andere Frauen gleich viel verdienen wie du oder wenn ihr euch die Sorgearbeit teilt, sondern eigentlich ist Feminismus immer auch für alle da und ist eigentlich verbessert alle unsere Lebensgrundlagen. Und das ist ja auch, finde ich, als Message erstmal so total wichtig zu sagen, Feminismus ist nicht einfach, um Frauen zu stärken, sondern weil wir eine gleichberechtigtere Gesellschaft haben wollen, von der auch Männer profitieren. Das ist, finde ich, erstmal total grundsätzlich wichtig, wenn wir gleichgestellt sind und alle gleiche Chancen haben, dann geht es auch Männern besser. Also wenn es bessere Frauenrechte geht und wenn wir alle mehr Gefühle zeigen können oder wenn eben alle auch unterschiedliche Lebensrealitäten haben dürfen und es gibt nicht nur dieses eine Rollenbild, profitieren auch Männer davon. Also das finde ich erstmal viel besser, das so umzudrehen und das auch als etwas Positives wahrzunehmen. Es gibt diesen gesellschaftlichen Fortschritt und der ist gut. Der ist keine Bedrohung für dich, aber wir müssen, glaube ich, dann den Einzelnen auch die Möglichkeit geben, das zu erleben. Und das meinte ich gerade mit diesem Beispiel von den Jungszentren. Also da muss es auch mehr pädagogische Fachkräfte geben, die sich über Sport oder vieles andere Bildungsformate auch wirklich den Jungs annehmen. Also weil es wahrscheinlich zu viele Jahre jetzt darum ging, richtigerweise Mädchen zu fördern, was jetzt aber dazu geführt hat, dass halt die Jungs politisch vielleicht ein Stück weit vergessen wurden und dass wir uns jetzt darauf konzentrieren und sagen, wir brauchen viel mehr pädagogisches, erzieherisches Fachpersonal, eben wie gesagt über alle möglichen Angebote, Sport und so, nicht nur um die Jungs beschäftigt zu halten, es geht ja nicht um Beschäftigungstherapie, sondern um wirklich eine Perspektive zu schaffen und zu sagen, alle sollen mitgenommen werden und niemand darf da unter die Räder kommen, weil genau dieses Gefühl, unter die Räder gekommen zu sein oder man wird halt vergessen, sorgt, glaube ich, gerade bei den Jungs dafür, dass sie sich eben schnell radikalisieren.
Das klingt jetzt erstmal so richtig nach einem bescheuerten Take vielleicht, aber braucht es nicht vielleicht auch in Schulen Fachkräfte, die Lehrerinnen und Lehrer briefen, was denn aktuell überhaupt in der Bubble für Themen existieren, weil ich meine, man hat es bei Adolescents so irgendwie diese Emoji-Kommunikation, wo halt einfach der Polizist und Vater überhaupt nicht wusste, was das jetzt ist und der Sohn das erklären muss. Braucht es dann nicht vielleicht wirklich dezidierte Stellen, die sich halt damit auseinandersetzen, so die haben einen Plan davon und können das dann irgendwie auch den Lehrkräften zugänglich machen?
Ja, ich glaube, das wäre insgesamt auch gut, wenn Lehrkräfte immer genug Zeit hätten, um so ein bisschen am Zahn der Zeit zu sein. Also ich kriege das ja auch schon manchmal bei meinem Sohn halt gar nicht mehr auf die Reihe, was ist gerade das coolste Wort und die Formulierung und so. Und ich bin gerade noch eigentlich relativ nah dran. Aber ich glaube schon, dass es dazugehören müsste, aber dafür brauchen die Lehrkräfte halt auch einfach viel mehr Zeit, sich damit auch zu beschäftigen, ein Interesse zu entwickeln und zu sagen, ich verstehe jetzt auch in etwa, wie ihr kommuniziert und was jetzt was bedeutet, welche Musik ihr hört und so. Das finde ich schon total wichtig, aber dafür brauchen die Lehrkräfte halt, glaube ich, mehr Zeit und auch in der Ausbildung vielleicht so ein bisschen Hilfe dabei. Aber man kann auch nicht einfach nur Lehrkräften das überlassen, sondern es geht ja auch um die Eltern und um die Politik, also auch um die Medien. Es ist ja so ein ist ja nicht einfach so abgekapselt, es findet nur in der Schule statt, sondern eher sogar noch das, was außerhalb der Schule stattfindet. Deswegen meinte ich das mit diesen Jungenzentren so. Die Jungs gammeln einfach nach der Schule oder in den Sommerferien, passieren die meisten Angriffe auf dieses Mädchenzentrum, weil die Jungs einfach in den Sommerferien nichts zu tun haben. Also ich glaube, man braucht einfach so eine ganzheitliche Betreuung und Vorstellung davon, was für Angebote kann man vielen Jungs machen, was können Eltern tun, um da so dran zu bleiben, damit die sich halt nicht so abkapseln können.
Also zusammengefasst, dass man gucken muss, dass es halt einfach die Leute erreicht, die es auch erreichen muss, die jetzt nicht vielleicht irgendwie in einem woke-akademischen Bubble-Diskurs sind, die sich dann selber irgendwie aktiv mit solchen Themen auseinandersetzen. Was ich aber spannend finde, bevor wir weitergehen, nochmal einmal das Thema Medien. Aktuell ist ja quasi eine Art von Rollback zu beobachten, nachdem Trump wieder an die Macht gekommen ist, haben sich die Tech-Giganten quasi von ihm in den Staub geworfen, haben Faktenchecks und Hate Speech Regulierung zurückgedreht. Was bedeutet, dass da einfach auch viel mehr Raum ist noch, dass manche Menschen attackiert werden können? Kann das die Politik so einfach hinnehmen?
Ja, das sind, glaube ich, auch so Prozesse, die zusammenhängen. Und dieser Rollback hin zu alten Rollenbildern hängt auch genau mit diesem, ich sag mal so, autoritären Umbau von Gesellschaft zusammen. Also wenn, und das sieht man, wenn Medien in der Hand von wenigen Leuten sind, in dem Fall irgendwie große Milliardäre, Tech-Giganten, dann bestimmen die im Wesentlichen, wie Meinungsmache passiert. Und dann bestimmen die im Wesentlichen auch, welche Bilder wir sehen. Und das sind dann vielleicht Bilder von einerseits Hausfrauen und andererseits irgendwie starken Männern oder so. Das heißt, die sind total bestimmend dafür, wie unser Bewusstsein funktioniert. Und da sieht man genau diese, ja, auch schwierige Melange, die jetzt auch in den USA, die man sieht, aus eben Tech-Giganten, Superreiche, Alt-Right-Extremisten, die dann mit da mitmischen, ultrarechte, ultrakonservative christliche Gruppen. Also da findet so eine Mischung statt. Ist jetzt bei uns noch nicht so krass, aber manchmal ist ja, sind die USA einfach ein paar Jahre weiter. Findet eine Mischung statt von Ideologien, die im Grunde halt total menschenfeindlich sind, migrationsfeindlich, vor allem aber auch den Staat zerschlagen wollen und eben vor allem diese Oligarchen ihnen eine unglaubliche Macht gibt. Und das zusammen ist einfach ein sehr, sehr, eine sehr gefährliche Mischung, weil sie halt nicht nur Politik und Wirtschaft bestimmt, sondern halt auch Öffentlichkeit. Und das ist was, was wir ganz schwer wieder zurückdrehen können und demokratisieren können. Das wird Jahre dauern, überhaupt wieder eine demokratischere Meinungsbildung zu schaffen, wenn man einmal so Monopole hat.
Selbst bei einem Schritt davor ist es ja schon schwierig, weil wenn jetzt Hate-Speech-Regularien zurückgedreht werden, das heißt im Endeffekt einfach nur Plattformen ahnden, ja, kritische, teilweise strafrechtlich relevante Sprache nicht mehr. So muss die Politik da reingehen und sagen, gut, wenn ihr jetzt hier geltendes Recht nicht durchsetzt, dann zahlt ihr da aber richtig dick drauf. Ich meine, der Hebel auf europäischer Ebene ist da.
Genau, also mindestens in Europa müssten wir, gerade weil wir sehen, was in den USA passiert, müssten wir eigentlich gerade in Europa umso strenger agieren und sagen, wir haben wirklich hart um diese demokratischen Institutionen gekämpft und deswegen haben wir hier auch Quoten und deswegen versuchen wir hier auch alle politischen Weltbilder abzubilden, weil wir haben Anspruch an unsere Berichterstattung und die muss auch faktengecheckt sein und die muss eben auch wahrheitsgemäß sein, insofern, dass man es überprüfen kann. Das ist ja eine Errungenschaft, die wir haben, auch mit den Öffentlich-Rechtlichen, die es auch zu verteidigen gilt. Also wo man dann auch sagt, okay, das ist etwas, was wir als Demokratien verteidigen müssen. Und wir haben, Sie haben schon gesagt, die Rechtslage in der EU ist so. Wir müssen es jetzt aber eben auch durchsetzen.
Und sich nicht von einem Donald Trump da einschüchtern lassen. Wir sind schon zu relativ fortgeschrittener Zeit, deswegen würde ich einfach mal flott bitten, diese Box dahinter ihn zu greifen. Okay. Und zwar sind da, die geneigte Hörerin oder Hörer wird es wissen, sind da Maßnahmen drin, die unsere Community einsendet. Ich weiß nicht, was da drin ist, Sie wissen nicht, was da drin ist und wir checken jetzt mal, ob Sie mit der absoluten Mehrheit da mitgehen würden. Einfach mal reingreifen, da ist eine Headline drüber und eine kurze Erläuterung meistens auf den Texten und dann schauen wir mal im Speedrun so ein bisschen, was wir da so machen könnten.
Okay, Pfandflaschenautomaten außerhalb von Supermärkten. Installation von Pfandflaschenautomaten entlang von Straßen, ähnlich wie bei Altkleidersammlungen, um die Rückgabe und das Recycling von Pfandflaschen zu erleichtern. Ergibt, glaube ich, schon Sinn. Mich nervt es auch, das zu den Supermärkten zu bringen. Ich glaube, das Problem ist das ganze System von den Pfandflaschen, was ja leider dazu geführt hat, dass einfach arme Menschen Pfandflaschen sammeln müssen oder Rentnerinnen Pfandflaschen sammeln müssen. Das heißt, ich glaube, wir müssten eigentlich ein System finden, das dafür sorgt, dass das nicht einfach nur die Ärmsten zurückbringen müssen. Aber das sagt nichts gegen die Pfandflaschenautomaten.
Und vor allem das Wilde ist ja, das ist eigentlich eine umweltpolitische Maßnahme gewesen. Jetzt ist es quasi ein Standbein für arme Menschen. Das ist halt, glaube ich, auch noch irgendwie so ein bisschen der Zynismus der ganzen Sache. Absolut. Ich greife da jetzt auch mal rein. Gucken, was es da so gibt. So, ich habe gleich zwei. Steuerbefreiung für private Altersvorsorge in Aktien und Fonds. Einführung einer Steuerbefreiung für Erträge aus privaten Altersvorsorgeformen, die in Aktien und Fonds investiert sind. Ziel ist es, Anreize für langfristiges Sparen zu schaffen und den Vermögensaufbau für die Altersvorsorge zu fördern, damit mehr Bürger in der Lage sind, für ihre finanzielle Sicherheit im Alter zu sorgen.
Also auf gar keinen Fall, weil das eben nur fördert, dass man Privatlösungen sucht über Aktien, seinen Vermögen oder seine Rente abzusichern. Viel, viel wichtiger wäre, dass alle wirklich gleichberechtigt die gleichen Möglichkeiten haben und es sollte keine Privatlösung sein, ob jemand eine sichere Rente hat oder nicht, sondern wir müssen das Rentensystem insgesamt reformieren. Und dafür sind solche Anreize für Privatanleger nicht der richtige Weg.
Und wenn man es so machen würde, dass der Staat quasi anlegt, das war ja das, was Christian Lindner ja eigentlich mit dem Generationenvermögen gerne gemacht hätte, dann kam dann ein Ampelbruch dazwischen. Effektiv, dass der Staat vom Kapitalmarkt, und ich meine, man guckt sich die langfristige Entwicklung der Kapitalmärkte an, da ist definitiv, auch wenn es immer wieder kleine Knicks gibt, langfristig über Jahrzehnte hinweg eine große Rendite da. Ist das nicht auch was, wo vielleicht ein paar Linke mit der Zeit gehen müssten und sagen, gut, das ist jetzt seit vielen Jahrzehnten so zu sehen, selbst nach Weltwirtschaftskrisen hat sich das immer wieder stabilisiert, dann muss der Staat da auch irgendwie seinen Teil vom Kuchen holen und dann vielleicht für alle verteilen.
Wir kommen an mein Lieblingsthema Aktienrente. Also wirklich.
Ich glaube, dafür haben wir in Gänze keine Zeit mehr. Kam schon sehr oft übrigens hier.
Ja, ja, genau, das glaube ich auch tatsächlich, weil das wirkt ja eben total so, wow, okay, wir können das Problem einfach lösen. Ich glaube, wir können das Problem von einer alternden Gesellschaft nicht dadurch lösen, dass wir allen den Kapitalmarkt versprechen, sondern im Gegenteil, das funktioniert vielleicht, wenn wir wie Norwegen einen Mega-Staatsfonds haben.
Da haben wir das Erdöl nicht.
Da sind wir wirklich weit davon entfernt, deswegen bin ich da ganz, ganz vorsichtig, weil wir dann einfach wirklich alle Sicherheiten auf den Kapitalmarkt legen. Erstmal muss, wie gesagt, das Rentensystem reformiert werden, dass es auch so funktioniert über die Beitragszahler. Alle müssen einzahlen. Erst wenn das gerecht ist und wenn wir das einigermaßen so hinkriegen, dass es wieder stabil ist, dann dürften wir überhaupt erst anfangen, darüber nachzudenken. Wie gesagt, aber bevor ich in diese Aktienrente jetzt Milliarden reinstecke, die wir eigentlich nicht haben, sondern die
ist
wir
ist aber schuldenfinanziert, so wie Lindner es machen wollte.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, wir schaffen ein Loch und wir machen uns abhängig vom Finanzmarkt, was nie eine gute Idee ist, jetzt unabhängig von den Krisen, die kommen, sondern man gibt einfach dem Finanzmarkt eine wesentliche Macht gegenüber, also wenn man eben so Soziales wie Renten, wie Wohnungen auf den Finanzmarkt wirft, dann unterwirft man sich auch der Logik des Finanzmarkts. Und das sollten wir mit ganz vielen, ganz grundsätzlichen Dingen im Leben wie Rente nicht machen.
Vielleicht wollen wir nochmal am Ende nochmal einen kleinen Ausblick wagen. Die Linke ist jetzt wieder im Deutschen Bundestag als Fraktion vertreten. Sie sitzt aber nicht mal mehr in der Hälfte der Landtage. Nächstes Jahr gibt es ganze 5 Landtagswahlen. Was sind da die Ambitionen? Schielen Sie da vielleicht sogar auf eine Regierungsbeteiligung?
Ach, bevor wir über Regieren reden, wie gesagt, reden wir erstmal darüber, wieder reinzukommen. Also rund die Hälfte oder ich glaube 50 Millionen Menschen sind in dem nächsten Jahr aufgerufen zu wählen bei Kommunalwahlen und Landtagswahlen. Das ist ja erstmal total gut, dass es jetzt wieder, dass viele Wahlen anstehen, dass die Menschen entscheiden können. Und wir haben natürlich den Anspruch, wieder auch in Westdeutschland in den Landtagen zu sitzen. Das ist unser großer Anspruch jetzt, wo wir bundesweit so einen Erfolg hatten, uns auch wieder zu verankern in den Kommunen, aber eben auch in den Landtagen und dann auch was zu erkämpfen für die Menschen. Weil ich glaube wirklich, dass eine soziale Opposition total wichtig ist. Und das haben jetzt zur Bundestagswahl ganz viele Menschen gesehen und gesagt, gerade in einer Zeit, wo es Kriege und Krisen gibt, wo unsere Rechte angegriffen werden, wo auch so ein harter Migrationskurs läuft, also wo es einfach eine Stimme braucht, die dagegen anhält. Und ich hoffe, wir können mehr Leute auch überzeugen, auch in den Landtagswahlkämpfen, dass das was wird. Aber wir haben jetzt ja 100.000 Mitglieder und einfach total viele Leute, die auch den Wahlkampf machen können. Also unser Ziel ist definitiv, in die Landtage einzuziehen und dann für die Menschen zu kämpfen.
Wir hatten den Spruch eben schon, alle wollen regieren, wir wollen verändern. Das war Ihr Leitspruch im Wahlkampf. Man muss aber sich mal, glaube ich, manchmal dann ein bisschen ehrlich machen und sagen, okay, wer wirklich was verändern will, kommt ums Regieren nicht herum. Inwiefern hat Ihre Partei aus der Vergangenheit gelernt, dann, wenn es diese Option gibt, auch kompromissbereit genug zu sein dafür?
Also man muss natürlich immer kompromissbereit sein, aber ich glaube, es ist wichtig, sich vorher klarzumachen, unter welchen Bedingungen geht man in eine Regierung und was will man da erreichen für die Menschen. Also das finde ich, und das ist für uns wichtig, auch als Partei, sich das nicht einfach so blauäugig in Regierung zu gehen, nur weil es halt gerade zahlenmäßig passt, sondern halt wirklich zu sagen, geht man aus der Position der Stärke heraus in eine Regierung und was will man eigentlich umsetzen? Und da muss man sich auch ehrlich fragen, ob man das dann nach 4 oder 5 Jahren geschafft hat. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen den Mietendeckel erkämpfen, gut, das geht jetzt nur bundesweit, aber wenn man das an bestimmte Bedingungen
wenn
knüpft.
Wenn überhaupt, Karlsruhe hat da ja eigentlich gesagt, die Kompetenz liegt nicht bei den Ländern. Ob es dann wirklich am Ende rechtskonform ist beim Bund,
müssen wir auch
haben
checken.
Sie noch nicht drüber geredet.
Das stimmt.
Also das ist auch nochmal ein weiterer Weg.
Aber eben in Berlin zum Beispiel, um zu sagen, hey, wir wollen, dass der Volksentscheid umgesetzt wird, die Vergesellschaftung von Wohnkonzernen. Das könnte ja eine Bedingung sein, an die wir eine mögliche Regierungsbeteiligung knüpfen und dann auch sagen, so, also wir machen das nur, wenn der Volksentscheid respektiert wird. Und wir machen das nur, wenn wir beim Wohnressort wirklich was verändern können für die Leute, weil wir sind mit diesem Thema angetreten. Wir würden unsere Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir jetzt einfach so in die Regierung gehen würden, ohne vorher den Menschen klargemacht zu haben, was wir eigentlich wollen. Und am Ende auch oder nach einer Halbjahresbilanz, nach einer Halbzeitbilanz zu sagen, wir haben es nicht erreicht, vielleicht muss man dann auch mal eine Regierung verlassen. Also das ist, glaube ich, was man auch lernen muss, dass man das nicht so sieht als, jetzt sitze ich da 4 Jahre oder 5 Jahre da und mache das einfach, sondern dass wir Politik wirklich anders verstehen und der Bevölkerung Rechenschaft ablegen. Das wäre total gut.
Ich höre da gerade ziemlich viel FDP raus. Nein. Besser nicht regieren als falsch und dann auch nochmal eine Regierung verlassen. Also ich meine, ich habe da, also zum Mindset-mäßig ist das relativ viel Christian Lindner gewesen. Hier
naja, ich meine, man muss der FDP, und ich lasse wirklich nie ein gutes Haar in der FDP, und ich finde, also zu Unrecht, aber die FDP hat eine total starke Rolle gespielt, halt im Sinne von Blockade.
Haben sich gut verkauft.
Haben sich gut verkauft, und ich finde, die Linke könnte, das wäre wirklich der einzige Punkt, den sie von der FDP lernen könnte, dass sie sich, obwohl sie eine kleine Partei ist, so groß macht und die anderen Parteien vor sich hertreiben kann und sagen kann, nee, das ist unsere rote Linie und da machen wir nicht mit und ohne eine Vermögenssteuer werden wir das nicht unterstützen. Also so eine Art kann man sich vielleicht vom Auftreten, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, ob ich mich jetzt total was reingeritten habe, kann man sich das, glaube ich, ein Stück weit abgucken. Weil dann hätten wir schon wahrscheinlich eher eine Vermögenssteuer, als wenn wir die SPD lieb darum bitten. Dann wird es wahrscheinlich nicht kommen.
Was müssten Sie nach dieser Legislatur im Bundestag an konkreten politischen Erfolgen erzielt haben, damit Sie mit sich zufrieden sind?
Ui, also naja, wir sind ja angetreten, dass es einen Mietendeckel geben wird, auch wenn wir in der Opposition sind.
Ich würde immer sagen, not gonna happen.
Not gonna happen. Aber es wird, also wir werden nicht ruhen, also oder andersrum. Ich werde persönlich nicht ruhen, ohne dass es eine Schuldenbremsenreform gibt. Da können Sie mich in 4 Jahren nochmal fragen, ja, wenn es bis dahin keine
gegeben
hat.
Und da können Sie ja wirklich auch einen Unterschied machen.
Genau, und also das ist wirklich etwas, wo ich nicht schlafen werde, ehe das nicht passiert. Ist mir auch vollkommen egal, wie die CDU, wie schlecht es ihr damit geht. Und Friedrich Merz ist mir wirklich egal. Also die Schuldenbremsenreform wäre total wichtig und dass wir beim Mietendeckel, dass wir ein Stück in die richtige Richtung gekommen sind. Also dass wir so viel Druck aufgebaut haben, dass es für die Mieterinnen und Mieter eine klare Verbesserung gibt und dass wir nach 4 Jahren in der besseren Lage sind, um zum Beispiel einen Mietendeckel zu erkämpfen. Und unser Ziel muss auch sein, dass die AfD nicht stärker geworden ist. Also wir müssen dafür sorgen, und da sehe ich unsere Hauptverantwortung, dass die AfD die stärkste Partei wird, und darum werden wir kämpfen in den nächsten 4 Jahren.
Am Ende gehen wir bei Absolute Mehrheit immer mit einem Song raus. Wissen Sie vielleicht schon, wenn Sie schon mal eine Folge gehört haben. Was ist der beste Soundtrack für den Klassenkampf? Haben Sie irgendeinen Song im Kopf, der Sie richtig motiviert?
Also wir spielen am Ende des Parteitages die Internationale. Was ein Klassiker ist.
Ist ein No-Brainer.
Kann man aber immer machen.
Gibt es was Aktuelleres vielleicht?
Noch was Aktuelleres. Also ich habe jetzt ja gerade die Community gefragt auf Instagram, was wir spielen sollten auf dem Parteitag. Mhm. Es wurde oft Desaster genannt. Ich glaube, da könnte man auf jeden Fall was
Welchen
spielen.
Track?
Großraumbüro ist, glaube ich, der neueste.
Dann nehmen wir das, würde ich sagen.
Nehmen wir den.
Dann gehen wir damit raus, ja, und ich sage vielen
Grüße an Desaster an der Stelle.
Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Ja, vielen Dank.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics
und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns 5. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Wobei, eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.